Ich finde ganz, ganz schön viel und zwar ganz, ganz viel unnötigen Kokolores. Also mir blutet manchmal ein bisschen so das Herz, wenn ich die Zeitung aufschlage, ganz klassisch. Und dann sehe, wie manchmal einfach Geschichten sehr lieblos erzählt werden oder einfach nicht so, dass es dem Gegenüber tatsächlich was bringt.
Dieses Mal geht's bei This is Media Now im Gespräch mit Katja Elnitzky um Kokolores im Lokaljournalismus. Vor allem geht's aber darum, wie Kokolores im Lokaljournalismus verhindert werden kann, wie er Geschichten anders erzählen, Strukturen verändern kann, um auch in Zukunft noch relevant zu sein. Und es geht darum, warum Lokaljournalismus die Lebensversicherung der Demokratie ist. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. So ein Kokolores. Das sagt ihr hoffentlich nicht allzu oft, wenn ihr This is Media Now hört. Aber davon mal abgesehen, finde ich es ja eine sehr schöne Art zu sagen, dass etwas Quatsch oder unsinnig ist. Ich mag das Wort irgendwie einfach Kokolores. Das klingt so, es klingt genau danach, was es eigentlich ist. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, woher kommt das Wort eigentlich? Und da findet man so ein paar lustige Erklärungen in diesem Internet, wenn man da mal fragt. Zum Beispiel, es soll sagen, das ist so die, ja, übliche Erklärung, die lautmalerische Nachahmung eines Hahnenschreis, ähnlich wie Kikeriki halt sein. Und dabei steht der Hahn für Prahlerei und Aufgeplustertheit, was ja gut zur Bedeutung so leeres Geschwätz passen würde. Oder was mir auch gut gefällt, manchmal wird ein Zusammenhang mit der Berliner Szene um 1930 genannt, in der Kokainkonsum, ja, einfach dazugehört hat und dann zu unaufhörlichem, sinnlosen Redefluss geführt hat, der dann als Kokolores bezeichnet worden sein soll. Ja, das sind irgendwie coole Erklärungen, wo dieses Wort so herkommt. Apropos sinnloser Redefluss, den beende ich jetzt mal, um meine heutige Gästin zu begrüßen. Katja Elnitzky ist mir zugeschaltet. Sie ist Beraterin und Gründerin von, ja, genau, Kokolores Media. Lokaljournalistin aus Leidenschaft, kann man glaube ich sagen, war mit Mitte 20 schon eine der jüngsten Chefredakteurinnen Deutschlands bei der Bayernwelle, war danach unter anderem bei Servus TV und jetzt hat sie halt ihre eigene Firma Kokolores Media, wo sie Lokaljournalismus besser machen möchte. Und genau darüber, über Lokaljournalismus in diesen Zeiten und was ist eigentlich guter Lokaljournalismus, über diese Fragen wollen wir sprechen. Hi Katja, schön, dass du da bist, in diesem Internet zumindest.
Hallo Lukas, ja, danke dir für die Einladung.
Fangen wir doch gleich mal an. Warum Kokolores Media? Wo kommt denn der Name her?
Kokolores Media hat eine sehr persönliche Geschichte und zwar hat das mein Opa immer gesagt. Mhm. Also ich hatte generell immer als Kind viele Namen, je nach Gemüt. Wenn ich viel gesprochen habe, war ich Katja Kalaschnikowa. Wenn ich Blödsinn gebaut habe, dann war ich eine Katjastrophe. Und wenn ich sehr, sehr viel gesprochen habe und damals ja vielleicht mir auch mal ganz gern Geschichten ausgedacht habe, dann war ich die Katja Kokolores. Und dann habe ich diesen Namen in dieses Internet irgendwann mal mitgebracht, so auf den klassischen Social-Media-Kanälen. War und bin ich heute noch als Katja Kokolores unterwegs. Und dann ging es darum, einen Namen für die Firma zu finden. Und dann wurde das Kokolores Media auch so ein bisschen in Gedenken an meinen Großvater, der ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich war und genau, hat sich gleich mal gut angefühlt.
Es hört sich auch einfach gut an. Also neben der schönen Geschichte dahinter ist es auch einfach ein sehr einprägsamer Name, würde ich sagen.
Die Kokainerklärung ist mir neu. Mhm. Dem bin ich nicht zugewandt, aber ist auch interessant.
Ja, fand ich auch sehr interessant. Das habe ich tatsächlich bei Perplexity einfach gesehen, als ich es da eingegeben habe. Bei dieser KI. Ja. Dieser Suchmaschine mit KI. Wenn wir doch gerade beim Thema sind, Kokolores, wie viel Kokolores sehen wir denn so im Lokaljournalismus eigentlich?
Ich finde ganz, ganz schön viel und zwar ganz, ganz viel unnötigen Kokolores. Also mir blutet manchmal ein bisschen so das Herz, wenn ich die Zeitung aufschlage, ganz klassisch, und dann sehe, wie manchmal einfach Geschichten sehr lieblos erzählt werden oder einfach nicht so, dass es dem Gegenüber tatsächlich was bringt. Also oftmals wird einfach irgendwas runtergebetet, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, wer sind denn die Leserinnen und Leser am anderen Ende? Bringt es denen jetzt was? Oder wird es auch, keine Ahnung, wir berichten über 25 Jahre Kegelverein, da kannst du jetzt sagen, ja gut, ist das jetzt wichtig? Ja, da gibt's Menschen, denen ist das wichtig. Und das hat für mich dann auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass ich sage, auch kleine, vermeintlich irrelevante Dinge erzähle ich trotzdem richtig mit Hingabe, mit Bemühen. Mhm. Ja, und das finde ich dann oft sehr schade, weil ich finde, dass gerade in der lokalen Berichterstattung wir ganz, ganz oft unter unseren Möglichkeiten.
Da reden wir sicher noch gleich näher drüber, wie wir denn ja diese Möglichkeiten ausschöpfen. Lass uns vielleicht erstmal kurz auf so diesen allgemeinen Blick auf Lokaljournalismus kommen, warum das eigentlich so wichtig ist für die Gesellschaft und die Demokratie. Das hören wir ja immer wieder, aber lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Wir nehmen Transparenz am 5.5. auf heute, also 2 Tage nach dem Tag der Pressefreiheit. Und traditionell zum Tag der Pressefreiheit veröffentlichen die Reporter ohne Grenzen ja immer ihr Pressefreiheitsranking, wo Deutschland jetzt erstmals aus den Top 10 herausgefallen ist, auf Platz 11 liegt. Begründet wird das vor allem einmal mit Angriffen auf Vertreter der Presse, sowohl körperlich als auch natürlich im Netz, aber halt auch mit Finanzierungsschwierigkeiten, dass immer weniger Medienangebote sich selbst refinanzieren können. Wenn wir auf den Lokaljournalismus schauen, was bedeutet das für den Lokaljournalismus, so eine Erkenntnis? Wie gravierend oder dramatisch ist die Situation in deinen Augen?
Da habe ich so zwei Blicke drauf. Mhm. Zum ersten Mal sage ich, wenn ich jetzt das Ranking von Pressefreiheit sehe, dann verknüpfe ich das nicht unbedingt gleich mit Lokaljournalismus, weil so gesehen Lokaljournalismus vielleicht immer noch ein bisschen so die Insel der Glückseligen ist. Wenn du da das Gefühl hast, dass du in deiner Pressefreiheit beschnitten wirst, dann hast du da ein sehr intaktes soziales Netz, das quasi mit dir Druck aufbaut. Also wenn ich jetzt als Lokaljournalistin zum Bürgermeister XY gehe und sage, ich möchte das gern wissen, bitte geben Sie mir Auskunft, und der sagt nee, dann kann ihm das ganz schnell auf die Füße fallen. Mhm. Ja, also da ist ein soziales Netz da, das sich irgendwie absichert mit. Wenn es um die Finanzierung geht, dann sehe ich es schon anders, weil, und jetzt bin ich wieder bei den Zeitungen, ich bin ja eigentlich ganz klassisch im Radio oder auch im Fernsehen unterwegs, aber die Zeitungen bieten sich da für mich ganz gut an. Du siehst, dass immer mehr lokale Redaktionen geschlossen werden, dass sie zu so Satellitenredaktionen zusammengelegt werden, weil es sich einfach nicht mehr finanzieren lässt. Und das hat auch was mit Pressefreiheit zu tun oder zumindest auch mit dem Informationsfluss. Also wie viel Gelegenheit haben die Menschen dann noch, dass sie tatsächlich an ihre lokalen, regionalen Informationen kommen? Und dann wird die Luft einfach dünn. Oder wenn dann Geisterzeitungen entstehen, wo du merkst, dass nur noch Pressemitteilungen abgedruckt werden, es werden nur noch die Agenturmeldungen rausgezogen, nur weil da zufällig vielleicht die Ortsmarke übereinstimmt, das ist kein Journalismus, und da werden wir unserer Aufgabe auf jeden Fall nicht gerecht. Und das macht dann schon auch was damit, ja.
Ja, ich glaube, gerade wenn wir auf die wirtschaftliche Situation natürlich von lokalen Medien schauen, wir wissen alle, die großen Werbegelder fließen zu den großen Plattformen, fließen jetzt nicht unbedingt in die Lokalzeitung oder das Lokalradio oder immer weniger in diese Richtung. Da ist, glaube ich, schon dieser Gedanke, dass das natürlich die Pressefreiheit einschränkt, natürlich schon auch dabei. Du hast im vergangenen Jahr für das Tendenzmagazin der BLM ein Plädoyer für den Lokaljournalismus geschrieben. Warum fandest du wichtig, ein Plädoyer für den Lokaljournalismus zu schreiben?
Weil mir Lokaljournalismus total am Herzen liegt und weil ich das Gefühl habe, dass Lokaljournalismus ganz oft belächelt wird. Ja. Lokaljournalismus ist so, das kommt so vermeintlich unsexy daher. Ja, und ich habe auch im Größeren gearbeitet. Ich hatte viel mit Bundespolitik, gerade auch in Österreich, zu tun. Ich hatte auch die ein oder andere internationale Berichterstattung. Also ich kenne die verschiedenen Ebenen von Journalismus. Und Lokaljournalismus ist immer so ein bisschen so, also in der Branche vor allem, kommt mir vor, hat's eben diesen Ruf von, naja, da schreibt halt jemand über 25 Jahre Kegelverein Berchtesgaden. Und das ist es aber nicht. Lokaljournalismus ist schon die Wurzel. Ja, also ich bin als Lokaljournalistin Sprachrohr für die Menschen vor Ort. Ich kann deren Probleme aufgreifen und die Probleme erstmal überhaupt auf die nächste Ebene bringen. Also das hat auch ganz viel damit zu tun, im Grunde Agenda-Setting zu machen. Ja, das nach oben zu spielen. Das ist total essentiell. Und gut gemachter Lokaljournalismus ist genauso Journalismus. Ja, also es ist nicht nur Journalismus, weil ich aus einem Kriegsgebiet berichte oder aus dem Bundeskanzleramt. Also das, finde ich, wird der Sache nicht fair. Und Lokaljournalismus, ja, es wirkt oft ein bisschen so eingeschlafen, konservativ, bieder, aber es ist immer die Frage, was man draus macht. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial da ist. Und klar, du bist als in einer lokaljournalistischen Redaktion, du bist immer konfrontiert mit Ressourcenknappheit, ganz massiv. Ja, du wirst immer zu wenig Personal haben und du wirst immer zu wenig Geld haben, um mehr Personal einzustellen. Das heißt aber nicht, dass ich deshalb einfach in so einen Schreibtischjournalismus verfallen muss, sondern es ist eine Frage der Organisation oder auch mit neuen technischen Tools. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel Umdenken gefordert ist, um Lokaljournalismus sexy again zu machen.
Lokaljournalismus sexy again machen. Wie wir das machen, dazu vielleicht.
Ich wollte jetzt nicht weiter again sagen.
Ja, das ist sehr löblich. Ich finde auch, wir sollten das nicht mehr so oft tun, das zu übernehmen. Sexy again ist doch etwas, worauf wir uns auf jeden Fall einigen können. Das ist ja.
Lokaljournalismus sexy again.
So. Sehr gut. Wie komme ich jetzt von sexy zu Wurzel? Na egal, das ist ja etwas, was du häufiger sagst, ne? Mit der Wurzel, dass eigentlich alles eine lokale Wurzel hat. Ich finde das einen interessanten Ansatz, weil oft hören wir ja, wenn wir über Lokaljournalismus sprechen, man muss die großen Themen lokal runterbrechen. Jetzt kommst du ja von der anderen Seite. Du sagst, eigentlich hat alles eher eine lokale Wurzel und wir müssen das irgendwie nach oben spielen. Kannst du das irgendwie nochmal ein bisschen ausführen? Weil ich finde, das ist ja irgendwie der Perspektivwechsel zu dem, was man sonst irgendwie oft hört, wenn es um lokale Inhalte geht.
Das mit dem Runterbrechen sage ich schon auch. Holt die großen Themen in eure Region. Aber die großen Themen kommen ja auch irgendwo her. Und so ein ganz überspitztes Beispiel, das ich finde, das sehr, sehr passt, als im Innenministerium diskutiert wurde über die Verteilung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Dann nicht, weil dem Innenministerium der Platz ausgeht. Ja, sondern da gibt's Gemeinden, Ortschaften, die fangen an zu schreien und sagen, wir wissen nicht, wie und wo wir das lösen sollen. Ja, und das ist für mich so ein Beispiel so. Und das ist ein Thema, das wurde für meinen Geschmack wahnsinnig viel im Elfenbeinturm diskutiert und auch dorther berichtet. Wenn ich als Otto-Normalbürgerin in einem Dorf lebe und ich merke, hey, wir versuchen alle mit anzupacken, es funktioniert nicht, und ich setze mich am Abend vor die Nachrichten und dann sehe ich einen Beitrag zu diesem Thema, der rein im Innenministerium, im Bundestag oder irgendwas spielt, dann hat das nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und ich finde, anhand von Fernsehen kann man das ganz gut erklären. Wenn ich jetzt dieses Thema im Fernsehen bekomme, dann gehe ich so ran, dass ich mir überlege, okay, ich suche ProtagonistInnen. Ja, also wer ist denn der Bürgermeister, der um Hilfe bittet? Wer ist denn die Frau, die sagt, hey, wir haben das Zimmer meiner Kinder ist gerade unbewohnt, wir machen Platz. Und zu den Menschen muss ich hingehen, weil das ist für mich, das passt in die Lebensrealität. Das ist für mich Augenhöhe. Wir berichten ganz, ganz viele Themen, weil wir einfach meinen eben, dass es in der Bundespolitik sexier ist. Nein, das ist für mich Elfenbeinturm. Das sind und da heißt es dann, da entsteht meines Erachtens nach auch diese Die-da-oben-Mentalität. Und das ist ja das, was ich als Journalistin nicht haben möchte.
Ja, genau, also eigentlich ist es ja genau das unser Job, eben das zu verhindern, dass es diese Sicht gibt. Und was Journalismus ja auch häufig vorgeworfen wird, oft auch gar nicht so ganz zu Unrecht, ist diese Nähe dann natürlich zur Bundespolitik zum Beispiel, zu den Parteien und Funktionären und so weiter, weil man sich da ja auch ein bisschen vielleicht gefällt, irgendwie so gefühlt Teil davon zu sein. Und Lokaljournalismus geht halt genau da nicht hin, sondern guckt irgendwie, wie können wir es denn für die Leute, für denen wir den ganzen Spaß ja eigentlich machen, irgendwie runterbrechen? Ich habe ja das Plädoyer, was du geschrieben hast, schon angesprochen. Da gab es eine wunderschöne Zwischenüberschrift, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob die von dir war oder von der Redaktion dann. Das war die Lebensversicherung der Demokratie. Also Lokaljournalismus als Lebensversicherung der Demokratie. Was macht Lokaljournalismus denn so? Sehr gut. Dann kann ich die Frage ja genauso stellen. Was macht denn Lokaljournalismus so essentiell?
Naja, ich habe vorhin das schon angesprochen, quasi lokale Redaktionen verschwinden. Es werden Satellitenredaktionen, es gibt Geisterzeitungen. Die Menschen haben irgendwann keine Möglichkeit mehr, an die lokale Information zu kommen. Wo bekommen sie denn die gesicherte Information her? Oder entsteht dann dieses Hörensagen, Stammtischparolen, wird dann der Stammtisch zur neuen Wahrheit, wird die Facebook-Gruppe, wird der Instagram-Channel zur neuen Wahrheit? Ja, keine Ahnung, ob das gesund ist, I doubt it.
Ja, sind wir schon zwei.
Und deshalb sage ich, das ist so wichtig, dass man einfach vor Ort den Leuten einfach sagt, auch was es mit ihnen zu tun hat. Ja, dass man erstens, also ich sage immer, meine Aufgabe als Journalistin ist es nicht, Meinung zu bilden. Meine Aufgabe ist es, zur Meinungsbildung anzuregen. Das heißt, ich gehe so ran, ich lege dir alle Argumente auf den Tisch, die kommen bestenfalls aus deiner Lebenswelt und damit es dich noch mehr interessiert, aus deinem Dorf oder aus deinem Nachbardorf oder aus dem Dorf, in dem deine Cousine lebt. Ja, dass du irgendwie relaten kannst, dass du da irgendwo anknüpfen kannst. Und dann bringe ich das Thema so zu dir und dann bist du informiert. So, und wenn diese Information nicht mehr fließt und wir sehen, dass das wird seit Jahrzehnten in den USA beobachtet, es gibt jetzt auch langsam bei uns Studien dazu, was passiert denn, wenn Menschen keinen Zugang mehr zu lokaler Information haben? Sie werden sich politisch und demokratisch nicht mehr engagieren. Die Wahlbeteiligung sinkt, also die Partizipation generell nimmt ab. Du hast ein größeres Risiko für Korruption, du hast ein größeres Risiko für Verwaltungsübertretungen, Fehlverhalten bei Unternehmen. Es sind alles Folgen, die auch daher resultieren, wenn wir auch einfach den Menschen nicht die Chance geben, mündige BürgerInnen zu sein. Und da ist schon Journalismus ein Schlüsselpunkt dafür und auch einfach Lokaljournalismus. Und ich habe es hier ja ganz interessant. Ich lebe in Salzburg, einfach wirklich Grenze an Grenze zu Bayern. Kenne beide Seiten, auch die Medienbranche, kenne beide Seiten, die journalistischen Gegebenheiten, habe auf beiden Seiten der Grenze gearbeitet. So, und dann ging es zum Beispiel bei der EU-Wahl. Dass man gerne mal sagt, ja, die EU, ja, was, das sind dann nicht nur die da oben, sondern die da drüben, ja, die da drüben oben, und dann hat das irgendwann gar nichts mehr zu tun. Und dann habe ich gesagt, damals im Radio, sage ich, hey, lasst uns doch bitte wirklich eine Themenwoche zur EU machen und wir versuchen jetzt mal ganz klar aufzubereiten, diese ganzen Themen, was die Menschen explizit in dieser Region von der EU haben, direkt an der Grenze. Und da sind Sachen aufgetaucht, die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, weil das so eine Gewohnheit ist. Also da ist jetzt natürlich offensichtlich sowas wie, du musst nicht mehr Geld wechseln. Ja, das hat man alle verstanden. Aber dann gibt's dann zum Beispiel so Förderprojekte. Dann geht's auf einmal drum, der Radweg von Ort A nach Ort B, den alle total feiern, den hat ja die EU möglich gemacht. Und lauter so Sachen. Und dann drösselt man das auf und auf einmal merken die, upsala, die EU hat in meinem Alltag noch viel, viel mehr, abgesehen von irgendeinem Bezahlsystem, mit mir zu tun. Und so, glaube ich, funktioniert es, dass du die Leute auch einfach wieder mitnimmst.
Ja, also man sieht ja auch, in den USA sieht man es ziemlich deutlich, du hast es angesprochen, dass ja auch gerade da, wo lokaler Journalismus verschwunden ist, wo die berühmten Nachrichtenwüsten, News Deserts entstanden sind, dass da Donald Trump halt einfach auch da vor allem erfolgreich ist und da einfach ganz klar ist, was das einfach mit den Leuten macht, wenn ihre Lebensrealität vor Ort einfach nicht mehr vorkommt und nicht mehr wahrgenommen wird, dann wenden sie sich halt
zur Radikalisierung.
Genau, dann wenden sie sich radikalen Kräften einfach zu. Und ich finde das mit der EU auch so ein schönes Beispiel. Man wird ja eigentlich, wenn du das so erzählst, ne, dann klingt es so selbstverständlich. Das ist ja das, was Journalisten machen sollten irgendwie. Aber wenn es dann um die EU geht, ist das in der breiten öffentlichen Wahrnehmung, geht es meistens darum, wenn es irgendeine wieder Treffen der Staats- und Regierungschefs gibt, die über irgendwie, ja, auch wichtige Themen natürlich sprechen, aber die dann in meiner Lebensrealität oft nichts zu tun haben, dass ich mir da oft auch irgendwie gar nicht so richtig was drunter vorstellen kann, wenn jetzt hier mal wieder noch 50 Milliarden und da 75 Milliarden, aber was das konkret irgendwie heißt für meinen Alltag, da geht's ja am Ende drum und das ist ja am Ende die Aufgabe von Journalismus, deswegen finde ich solche Projekte einfach wirklich sehr, sehr wichtig.
Und genau, aber wie, ja. Lukas, schau, jetzt bist du ein sehr informierter Mensch, ja, der sich viel mit solchen Themen beschäftigt. Wenn du jetzt schon sagst, du tust dich da schwer, da irgendwie dran zu bleiben, dass du dich dafür interessierst, ja, Ja, woran liegt es denn? Wie oft wird dir denn die Geschichte von irgendwelchen Milliarden von der EU erzählt anhand dessen, dass irgendwelche Menschen, die dir bekannt vorkommen, weil du deren Gesicht schon mal irgendwo gesehen hast, über einen roten kurvigen Teppich an einer Horde von bunten Fahnen vorbeilaufen? Ja. Dann sagen sie dir was, so, und so wird dir die Geschichte erzählt. Ja, natürlich macht es nichts mit dir. Das hat keine Emotion, das hat keinen Punkt, wo du anknüpfen kannst. Da kannst du froh sein, wenn dann irgendwie nochmal so ein Symbolbild von Geld vorkommt, dass du weißt, ach ja, stimmt, es ging um Geld.
Ja,
also das hat auch was ein bisschen mit Storytelling zu tun und ich finde, dass wir da wirklich oft unter unseren Möglichkeiten bleiben.
Ja, absolut. Vielleicht genau zu dem Thema passend, apropos Storytelling, was ich mir auch häufiger denke, wenn ich drüber nachdenke, wie wichtig ist Lokaljournalismus eigentlich für uns und die Gesellschaft und wie könnte man Dinge irgendwie anders erzählen? Ich habe den Eindruck, dass wir natürlich auch in den Medien getrieben von ganz vielen Dingen, von den Mechanismen, wie digitale Plattformen funktionieren, von dem, was in der Politik diskutiert wird, wir uns immer sehr auf das, was uns trennt und das, was irgendwie polarisiert, konzentrieren. Ich glaube, und da wird mich deine Meinung interessieren, ich glaube, dass Lokaljournalismus voll die Chance hat, natürlich bei allem immer auch kritisch drauf schauen, auch darauf sich zu besinnen, was eint uns denn? Was ist uns denn gemeinsam auch wichtig vor Ort? Was wollen wir irgendwie vielleicht auch gemeinsam erreichen? Und wie kann Lokaljournalismus da irgendwie dazu beitragen, dass da das Teilhabe möglich wird, auch an Dingen, die vor Ort passieren? Ich denke mir das häufiger, wenn ich zum Beispiel in meiner Heimat, also ich komme aus einem kleinen Dorf in NRW, irgendwie bin und sehe, was den Leuten da so unglaublich wichtig ist. Das reicht von der Tradition des Osterfeuers bis hin zu Schützenfest, was dann auch häufig, wenn ich dann in meine Münchner Bubble zurückkomme, dann bis belächelt wird, ehrlicherweise manchmal, wo ich mich dann aber frage, nee, aber es ist dieses Belächeln von diesen Dingen, da fängt das Problem, glaube ich, schon an, weil das ist für die Menschen, die ich dann in diesem Dorf kenne und die schon lange meine Freunde sind, meine Familie, das ist für die, sind das die Ankerpunkte im Jahr und das ist für die super wichtig und das ist für die auch super wichtig, dass es wahrgenommen wird und es wird aber leider sehr wenig nur wahrgenommen über das Dorf hinaus. Ich glaube, dass Lokaljournalismus voll auch die Pflicht hätte, sich mehr auf dieses, was denn eine Gemeinschaft ausmacht, wie kann der Lokaljournalismus das sichtbar machen, dieses Gemeinsame zu betonen und diese Teilhabe zu ermöglichen oder auch Leute überhaupt erst dazu zu befähigen, solche Dinge zu tun. Wie schaust du auf den Punkt, dass wir das Lokaljournalismus sich auf Dinge konzentrieren kann, die mehr vereinen als spalten vielleicht?
Das sind wir wieder beim Kegelverein. Berchtesgaden. Also ich glaube schon, dass Lokaljournalismus eine ganz, ganz große Chance hat, als Brückenbauer zu agieren. Erstens schon mal, glaube ich, liegt es in der Natur der Sache, weil als Lokaljournalist lebst du ja auch dort, wo du berichtest, gewöhnlicherweise. Das heißt, du bist ja einer von denen. Ja, du bist nicht einer von den anderen, sondern du gehörst dazu. Du bist Teil der Gemeinschaft. Du weißt, wie die Bräuche benannt werden, ausgesprochen werden. Du weißt, wie die Ortschaften heißen. Du weißt, wie die Straßen heißen. Du kannst es ja schon mal ganz anders erzählen, weil du einfach kundig bist, ja? Und du hast natürlich auch die Chance, dass du einfach ein bisschen auf die feineren Töne hörst. Wenn wir uns jetzt wirklich auf dieses Brückenbauen verständigen, die laut schreien, sind ja immer die Pole. Ja, und dann gibt's irgendwie noch die Menge, die dazwischen irgendwie ein bisschen erträgt. Ja, und du hast ja im Lokalen viel mehr die Möglichkeit, dass du an diese Menschen rankommst, weil du kennst diese Menschen. Ja, oder du kennst Menschen, die diese Menschen kennen. Ja, oder du hast nochmal anders Möglichkeiten, auch Themen irgendwie abzuklappern. Also du kannst einmal in der Woche, das rate ich ganz gern, Redaktionsmitgliedern, dass ich sage, hey, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt totale Themenarmut, dann ruf bitte ein paar Gemeinden beim Friseur an, die wissen, worüber gesprochen wird. Mhm. Dann wird's nämlich erzählt. Ja, also du hast ja auch deinen Pool, wo du hingehen kannst, du hast ein Netzwerk. Mhm. Netzwerk ist dann ganz ein großer Punkt. Ja, und in der Bundespolitik, die bleiben da unter sich. Da ist Medien mit Politik, mit AkteurInnen irgendwie eng verstrickt. Ich wohne in Österreich, arbeite in Österreich. Ich weiß sehr genau, wovon ich spreche.
Ein eigenes Thema für sich nochmal.
Das ist ein eigenes Thema für sich, ganz genau. Ich sehe da fürs Brückenbauen eine total große Chance, weil du eben die Themen setzen kannst in der Art, wie sie es erreichen. Und du hast ein viel besseres Gespür für die Mentalität. Also ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen nach Stuttgart umziehen und sagen, ich werde jetzt in Stuttgart Lokaljournalistin. Da müsste ich mich wahnsinnig lang einarbeiten, weil ich halt so arbeite, dass ich sage, ich muss in die Menschen reinspüren. Wie ist denn die Mentalität? Wo liegen denn die Themen? Wie schauen die denn auf Themen? Wie kann ich denn mit einem konstruktiv-journalistischen Ansatz die erreichen? Ja, also das hat auch was mit Mentalitäten zu tun, das hat was mit Zugehörigkeit zu tun, macht auch was mit Authentizität, Glaubwürdigkeit. Eben deswegen habe ich vorhin gesagt, weißt du, wie der Ort XY richtig ausgesprochen wird?
Ja.
Ja, auch das macht da was, dass sie dir vielleicht ganz anders zuhören, dass sie ganz anders teilnehmen.
Absolut. Brücken bauen finde ich ein gutes Stichwort. Und ich glaube auch dieses, was ich schon mal beobachte, wenn so auf lokale Themen geschaut wird, ist nämlich, dass das eher so eine Zirkusbeschau manchmal eher ist. Also dass man irgendwie sagt, ach guck mal, die zünden da ein Kreuz an und dann brennt das, so, ne? Und dann ist das eher, dann hat das eher sowas. Ja, man schaut da irgendwie so ein bisschen amüsiert oder so mit Abstand drauf und guckt sich das an wie so in so einem Zoo. Das beobachte ich oft, wenn auch gerade überregionale Medien versuchen, lokale Themen zu machen, hat das oft eher was davon, um das mal kritisch anzumerken. Aber lokal sein heißt ja was anderes. Also lokal sein heißt ja für mich, diese Dinge, die da vor Ort passieren, also zu verstehen, warum ist es den Leuten denn so wichtig? Und ohne da mit dieser Beschau irgendwie draufzuschauen, sondern einfach irgendwie das zu durchdringen und das da aus so einer Perspektive raus auch zu berichten. Was natürlich andererseits immer auch die Gefahr birgt, dass man vielleicht zu unkritisch wird am Ende, dass wenn man zu sehr irgendwie Teil von dem ist, was da passiert. Wie blickst du so auf diesen schmalen Grat, der es ja auch oft ist im Lokalen?
Absolut, ich sehe den schmalen Grat auch. Ich habe jetzt ein paar Gedanken dazu. Mhm. Erstens, es gibt einen Grund, warum LokaljournalistInnen, AnsprechpartnerInnen vor Ort kein Geld zahlen müssen im Vergleich jetzt zu Bildreportern. Mhm. Ja, brauchst du im Lokalen nicht, weil du kennst dich, da ist eine andere Vertrautheit da. Diesen schmalen Grat sehe ich auch, und zwar, weil das Ganze oft auch bisschen so gedacht wird. Nee, warte, wie erkläre ich das jetzt? Sag mal so, es hat die Gründe, warum ich zu meiner sehr intensiv lokaljournalistischen Zeit mit BürgermeisterInnen niemals per Du war. Mhm. Weil das mir eine gewisse Sicherheit gegeben hat, eine gewisse Grenze. Ja, dass ich sage, okay, ich weiß zwar ganz genau, wen ich anrufen muss, wenn ich die Info brauche, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich so in so einer Freundalwirtschaft gefangen bin, wo ich sage, ja, wir trinken doch aber auch per Du ein Bier miteinander. Und deswegen, wenn der jetzt was braucht, dann kann er einfach sagen, das wirst du doch jetzt da in die Nachrichten bringen. Also das war für mich so eine Grenze, die ich einfach gezogen habe, um da sicherer zu sein. Weil ich finde, es ist ein sehr schmaler Grat. Und oft heißt es dann, ja, eine Hand wäscht die andere. Also nee, es muss halt auch irgendwo, ja. Dann hatte ich vorher noch den Gedanken, dass ich glaube, dass wir schon verstehen müssen, auch dass Lokaljournalismus auf dem Land anders funktioniert als in der Stadt.
Ja,
da hast du andere Themen. Oder das ist auch, und das sind wir auch wieder bei den Mentalitäten. Also im tiefsten Oberbayern wird Lokaljournalismus andere Themen haben als Lokaljournalismus in München. Ja, also das sind ganz andere Themen, das sind andere Mentalitäten, das hat ein anderes Tempo, die Menschen ticken anders.
Ja,
ja? Und was du gesagt hast, man schaut dann oft, wenn man versucht, als überregionales Medium dann mal irgendwie ein lokales Thema zu setzen, man schaut dann da wie so ein Zirkus drauf. Ich finde, dass dann die lokalen Themen auch oft aus einem gewissen Voyeurismus da einfach reinwandern.
Ja,
und ein ganz krasses Beispiel dafür ist für mich letztes Jahr, als auf einmal dieser Brauch auf Borkum, Glas Ohm, aufgekommen ist. Und wie wurde dann darüber berichtet? Ja, und man hat dann da quasi draufgeschlagen und dass das fraglich ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ich muss schon auch an den Kern schauen und sagen, wie ist denn das überhaupt entstanden und warum hat es denn auf der Insel immer noch eine Akzeptanz? Und wie kommen sich denn die Menschen jetzt vor? Ja, also die werden ja jetzt von der anderen Seite von der Deutschlandkarte, zeigt man mit dem Finger drauf und sagt, das sind ja die ganz Geschröden.
Ja.
Das sind die Frauen hauen.
Ja. Genau, ja.
Ja, also das ist aber ja nicht die ganze Wahrheit.
Also finde ich ein super Beispiel. So aus meiner Lebensrealität auch noch ein anderes. So da, wenn es um die berühmten Schützenvereine in meiner Heimat zum Beispiel geht, wo oft Frauen keine Mitglieder sein können, immer noch nicht. Klar muss man da kritisch drauf schauen. Aber trotzdem, auch da gehört dann oft so zur ganzen Wahrheit, dass viele Frauen das auch dann vor Ort okay finden. Die sagen, das ist halt die Tradition, ist so gewachsen. Also, dass man da die ganze Geschichte immer erzählt und nicht nur sich den Punkt rausgreift, den man aus einer, von mir aus, städtischen, urbanen, liberaleren Position irgendwie kritisiert und dann, dass sich
oder
das rauszieht.
Sich am besten verkaufen lässt.
Genau, und weil es sich verkaufen lässt und weil dann natürlich das polarisiert dann, aber das erzeugt dann natürlich bei den Leuten um die es dann geht, natürlich sofort wieder so ein, ja, aber ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht, weil dann natürlich nur wieder dieser Teil rausgegriffen wird. Ich glaube, und das ist auch etwas, was man im Lokaljournalismus halt einfach gut machen kann, halt irgendwie die ganze Geschichte zu erzählen. Aber trotzdem, natürlich auch trotzdem kritisch drauf zu schauen, könnten wir das denn nicht vielleicht mal ändern? So, also das, diesen Spagat halt zu schaffen.
Also Lokaljournalismus darf meinem Geschmack nach schon kritischer sein.
Mhm.
Ja, da hält man sich oft zurück und ich merke das bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die da weniger abgebrüht sind, die dann schon ein bisschen so Angst haben, auch so vor dieser, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, sozialen Ächtung.
Mhm.
Ja, wenn du was Böses über den sagst, oder da mal was in Frage stellst, darfst du dann beim nächsten Mal noch mitspielen.
Ja, genau, absolut. Jetzt ist so ein bisschen ja die Frage, die in den letzten Jahren immer mal wieder auf...
Der Gedanke kommt mir jetzt gerade. Es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Anonymität zu tun.
Mhm.
Du hast einfach diesen Schutzmantel der Anonymität nicht.
Mhm.
Aber wenn du jetzt irgendwie bei der Süddeutschen arbeitest und über irgendwas Kleines berichtest, ja, unter dem Namen, ja gut, dann hast du den mal gelesen. Dann kannst du dir das Gesicht vielleicht im Internet anschauen, aber du wirst jetzt nicht Gefahr laufen, die Person irgendwie beim Einkaufen zu treffen.
Mhm.
Also da ist schon eine andere Fallhöhe.
Absolut. Jetzt ist so ein bisschen die Frage nach, was bedeutet eigentlich lokal in diesen Zeiten vielleicht noch spannend, weil es gab immer mal wieder, wenn man in den letzten Jahren darüber gesprochen hat oder wenn ich darüber gesprochen hat, gab es so die These, die dann aufgestellt wurde von wegen, ja irgendwann, also dadurch, dass wir auch immer mehr digital leben und unser Leben sich sehr viel da abspielt, wenn wir gerade auf jüngere Zielgruppen schauen, wird sich dieses Verständnis davon, was eigentlich lokal ist, das wird sich wandeln. Also ist es wirklich nur noch das, was vor Ort, vor meiner Haustür passiert? Oder muss man das nicht irgendwie anders definieren? Ich habe eine Meinung dazu, aber da würde mich deine natürlich auch interessieren. Also müssen wir lokal neu denken oder wird es einfach immer so bleiben, dass das, was wirklich physisch vor uns passiert, das ist lokal und das andere ist irgendwie diese digitale Welt? Wie schaust du so auf diese Entwicklung?
Das finde ich jetzt tatsächlich eine sehr schwere Frage.
Das ist auch eine schwere Frage, ja, tatsächlich. Weil ich glaube halt, dass dieses junge Menschen interessieren sich nicht mehr dafür, was um sie herum lokal passiert. Das sagen ja viele Leute. Ich glaube, das stimmt
nicht. Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, das stimmt nicht, aber man muss ihnen halt dann wiederum in ihrer Lebensrealität auf den Kanälen halt erzählen, was vor ihrer Haustür passiert. Also da muss man sie dann halt dann da erreichen, aber ich glaube, dass sie sich nicht dafür interessieren würden, was man ja immer mal wieder hört, auch immer noch. Ich glaube, das ist eine falsche Annahme einfach.
Das halte ich auch für eine falsche Annahme, weil wäre so, dann hätte keine Feuerwehr mehr eine Jugendgruppe, dann hätte kein Schützenverein mehr Jungschützen und Schützinnen. Und was ja natürlich auch aufkommt, das stelle ich jetzt auch fest bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, dass ja ganz viele so dann mit so Anfang, Mitte 30 zum Beispiel wieder in die Ortschaften ziehen, aus denen sie gekommen sind. Also da ist ja schon wieder auch Zuzug. Ja, also da ist Interesse für die Gemeinde, fürs Lokale, weil du sonst auch gar nicht mitspielen kannst irgendwie in der Gemeinschaft. Also das ist ja... Und ich meine, warum gehen denn auch Leute, keine Ahnung, zum Schützenverein? Ja, weil da halt sozialer Austausch ist, da ist halt Party, da ist ein bisschen mit Sport verbunden. Und was ist denn sonst oft außenrum? Ja, nicht so viel. Also du wirst nicht drum rumkommen. Also ich glaube, dass das Lokale nicht stirbt. Ich sehe auch nicht, dass das Interesse für das Lokale stirbt, sondern ganz im Gegenteil. Und spätestens auch, wenn du irgendwie Familie hast, Kinder hast, dann musst du dich auch wieder dafür interessieren, was mit dem Kindergarten vor Ort abgeht, weil sonst hast du eh keine Chance.
Ich glaube, das ist eher die Frage nach Lebenssituation. Also es mag natürlich eine Zeit geben im Leben, wenn man irgendwie gerade jung ist, wo das dann vielleicht nicht die größte Rolle spielt, was lokal passiert. Das mag sein, aber ich glaube, das ändert sich halt auch wieder. Ich glaube, dass wenn es dann darum geht, Familie gründen, Bauplätze finden, wie ist es eigentlich mit Kinderbetreuung, so diese ganzen Themen, und dann wird das Lokale dann doch wieder sehr relevant. Ja.
Absolut. Und ich glaube auch, das Lokale zu erzählen, das glaube ich wird nicht, das wird nicht out. Das, was out wird, ist die Art ist zu erzählen. Mhm. Wie du sagst, also man muss sich halt überlegen, wie bringt man es denn an die Leute? Und ich stelle das jetzt ganz viel fest in dem Sendegebiet, in dem ich gerade einen Radiosender sehr intensiv begleite, was denn dort so passiert auf Social Media. Und ich finde das total reizend. Da gibt es zum Beispiel einen Edeka und der hat jetzt einen total coolen Instagram-Auftritt und macht super witzige Reels, die teils so viral gehen, die so dieses Heimatgefühl dort und die Mentalität irgendwie total aufgreifen und total gut übersetzen auf Social Media Content. Ja, und das ist halt logisch auch das, was Medien machen müssen. Ja, aber das ist jetzt genauso, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Mutter von einem Teenager und ich schreibe ihm einen Brief, dann werde ich ihn eher nicht so gut erreichen, wie wenn ich ihm eine WhatsApp schicke.
Das ist wahr.
Das ist die Art, glaube ich, der Kommunikation. Mhm. Und wenn wir das auch noch schaffen, ein bisschen mit Mentalitäten aufzubereiten, dann ich mache mir da keine Sorgen ums Lokale. Aber du musst es halt verstehen. Du musst sagen, hey, ich gehe das jetzt an. Mhm. Und was wir mit Sicherheit nicht machen können, ist zu sagen, ja, wie machen wir das so, weil wir es schon immer so gemacht haben.
Ja.
Aber das hat ja selten jemanden gut beraten.
Das hat selten funktioniert auf Dauer, ja. Man merkt, es ist so ein bisschen dein Thema, weil du machst ja auch Workshops zu crossmedialem Storytelling bei Cocoloris Media. Wenn du da, was sind da so deine Erfahrungen, wenn du dann mit Redaktionen zusammenarbeitest, inwieweit ist denn da so ein, ja, sagen wir mal, Verständnis oder auch schon so ein Skillset oder Mindset eher, heißt, sollten wir besser sagen, da, dass das wichtig ist? Und wie gehst du das an, wenn du so einen Workshop machst, das Leuten zu erklären, warum ist das wichtig und wie machen wir das jetzt?
Im Grunde erkläre ich es genauso wie jetzt mit dem Brief unter WhatsApp. Mhm. Ja, die Frage ist, also du musst halt generell mal einfach dieses Bewusstsein schärfen, und da, glaube ich, geht man so im Alltagsarbeitstrott raus, dass man sich bewusst wird, wer sitzt denn auf der anderen Seite? Ja, dass ich sage, für wen mache ich das denn? Sende ich für mich oder sende ich für Publikum draußen? Auch wenn ich es jetzt im Radio nicht sehe, nicht höre, wenn Witz gut war, applaudiert mir keiner, muss ich aushalten lernen, aber das heißt ja nicht, dass da niemand ist. So, also ich muss mir erstmal bewusst werden und dann muss ich überlegen, okay, auf welchem Kanal erreiche ich die Susanne, auf welchem Weg erreiche ich den Peter, auf welchem Weg erreiche ich die Anna und auf welchem Weg erreiche ich die Selina. Ja, und je nachdem, wer halt außen steht, habe ich halt auch andere Mittel, die zu erreichen. Ja, und die Selina werde ich jetzt vielleicht mit linearem Programm nicht mehr so gut erreichen wie mit irgendeinem Mediathek-Inhalt. Ja, oder die Anna erreiche ich halt besser irgendwie mit der lokalen Nachricht, die ich in ein Instagram-Video gepackt habe. Und das Bewusstsein ist absolut da. Und dann hast du halt in Redaktionen, und das ist auch in Ordnung so, und ich finde, das ist auch wichtig so, hast du halt einfach verschiedene Zusammensetzungen. Da hat jeder sein Steckenpferd, jeder hat eher seine Interessen, jeder hat seine Talente. Ja, und da findet sich immer jemand, der sagt, hey, ich nehme jetzt Instagram federführend in die Hand. Und der andere sagt, liefere dir die Grundnachricht dazu. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und man kann es aber auch trainieren, und dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt raus auf einen Termin, weil da ist irgendwie der Spatenstich vom neuen Kindergarten, dass ich sage, ich gehe nicht mehr nur hin und halte da einmal mein Mikro rein, sondern ich überlege mir tatsächlich, wie schaut's dort aus? Kann ich dort ein Video machen? Muss es eine ganze Story sein, die ich da jetzt erzähle, oder wird auch einfach nur ein Foto mit ein paar Bullet Points reichen?
Ja.
Ja, und welche Ressourcen habe ich und wie kann ich die bestmöglich nutzen?
Also das ist, da wollte ich sowieso drauf hinaus auch noch. Ich meine, das ist ja auch ein Argument, was man oft hört, wenn man mit lokalen Medienanbietern spricht, wenn man dann sagt oder wenn man darüber spricht, wie sieht's eigentlich aus mit Podcasts oder mit Social-Media-Strategie oder vielleicht auch mal, du hast jetzt gerade zum Beispiel so zu Terminen gehen, ist ja das eine, aber vielleicht auch mal ein bisschen in investigative Recherchen vor Ort zu gehen und so, und dann hört man häufig, ja, da fehlen uns die Ressourcen. Ich nehme an, dass dir das auch begegnet in deiner Arbeit. Wie was antwortest du dann?
Jein. Ich kann das Grundproblem schon verstehen, weil manche Dinge müssen erledigt werden und die binden einfach Zeit. Und ansonsten ist es eine Frage von Organisation. Aber, und das ist das, was ich ganz, ganz viel mit Redaktionen trainiere, ist überhaupt mal die Themen zu sehen. Mhm. Ja, und zu sagen, hey, wie viel geht denn aus einem Thema raus? Wie effizient kann ich denn eigentlich sogar damit arbeiten? Ja, wie kann ich ein Thema weiterdrehen? Wie kann ich eine Geschichte weitererzählen? Und das wird oft nicht gesehen, weil man da dann sehr im Tunnel ist und irgendwie runterarbeitet, dass man vergisst, den Blick aufzumachen. Und dieses, ich habe mir das früher mal sagen lassen, die Themen liegen auf der Straße. Und ich habe mir gedacht, was wollen sie denn? Was heißt denn diese Themen, die liegen auf der Straße? Sie tun es wirklich. Wir müssen nur aufmerksamer irgendwie durch die Welt gehen und dann verstehen wir, wo die Themen sich verstecken. Und dann sehe ich auch, wie kann ich ein Thema nutzen? Und dann spart mir das auch schon Zeit, weil ich muss nicht eine halbe Stunde da sitzen und sagen, oh mein Gott, was packe ich auf den Sendeplatz um 10:15 Uhr? Ja, weil ich das im Grunde am Vortag schon weiß, was ich auf dem Sendeplatz immer, weil ich eine Geschichte weiterdrehen kann, weil sich da was tut, weil sich jemand dazu gemeldet hat. Also es ist eine Frage von Struktur. Man kann den Workflow anpassen und du kannst auch mit 3 Leuten eine geile Redaktion stemmen, die crossmedial arbeitet. Aber du musst gut organisiert sein. Du musst natürlich an anderen Stellen irgendwie ein bisschen was runterschrauben. Und Stärken ist was total viel hilft. Ganz viele Redaktionen arbeiten so, dass Leute einfach auf Posten gepresst werden, was sie weder mögen noch können. Das ist einfach ineffizient. Du musst stärken. Du musst die Leute schauen, wie können sie sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Dann ist jeder in seinem Flow, dann ist eine ganz andere Motivation. Aber das erfordert natürlich auch, man muss sich das anschauen, man muss bereit sein, da was umzubauen. Man muss sich da begleiten lassen. Also das erfordert ein bisschen einen langen Atem, aber dann funktioniert das. Ja, und dann bin ich auch viel dynamischer unterwegs und neue Technik ermöglicht uns das, dass ich wirklich quer unterwegs sein kann als Reporterin und ich brauche die Sachen einfach nur noch in die Redaktion schicken und die verarbeiten das dann und dann ist es auf Sendung und ich bin aber währenddessen eigentlich schon woanders.
Eine dieser neuen Technologien ist natürlich künstliche Intelligenz. Wie blickst du darauf? Weil ich künstliche Intelligenz und Lokaljournalismus ist ja ein Thema, was jetzt auch nicht so, das ist jetzt nicht komplett neu. Also da wird ja immer mal wieder drüber gesprochen, ohne jetzt zu tief in Use Cases einzusteigen vielleicht. Aber ich finde immer, gerade im Lokaljournalismus hat KI 2 Seiten. Einmal natürlich die, dass es auf jeden Fall Aufgaben wegnehmen kann, die man halt einfach an die KI auslagern kann, wenn es um automatisierte Prozesse geht. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, gerade im Lokalen ist es wichtig, dass die KI nicht zu viel übernimmt, weil lokal sagen, dass man lokal ist, du hast vorhin mal irgendwann schon diese berühmten Ortsmarken der Zeitung, da steht die Ortsmarke dabei und das heißt, wir sind eine Lokalzeitung. Zu sagen, man ist lokal und lokal sein, das sind ja nochmal 2 unterschiedliche Dinge und man darf da, glaube ich, nicht in die Versuchung kommen zu sagen, wir sind jetzt noch lokaler, wenn die KI uns jetzt noch den 10. Text zum 10. Fußballspiel irgendwie auf die Seite hebt, den wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Das heißt ja nicht, wir sind dann einfach automatisch lokaler. Also wie blickst du so auf den Einsatz, wie sollte man das gut abwägen, diesen Einsatz von KI?
Ich sehe den Einsatz von KI mit ganz, ganz großer Vorsicht, weil die KI immer nur so gut und richtig sein kann, wie die Person, die davor sitzt und sie bedient. Und unwissend KI zu bedienen, kann unfassbar nach hinten losgehen. Ich meine, klar, wir operieren jetzt nicht am offenen Herzen, aber wir haben eine Verantwortung. Und da erwarte ich mir einfach, dass diese Grundeinstellung bei JournalistInnen da ist, dass wir sagen, okay, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und wir arbeiten auch so. Das heißt, also ich kann mir jetzt schon von ganz klassisch jetzt einem Perplexity, einem ChatGPT, natürlich kann ich mir da manche Dinge abnehmen lassen, ja, dass ich sage, hey, jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich es formulieren soll, ja, dann schmeiße ich es halt da mal rein. Ist überhaupt kein Thema. Oder kann mir gut Inspiration geben. Ich kann gut was gegenchecken lassen. Ja, keine Ahnung, Homepage-Artikel, bitte schauen Sie mir nochmal auf die Zeichensetzung durch, weil es ist jetzt gerade niemand zum Gegenlesen da. Ja, bitte. Gerne, go for it. Wovon ich kein Fan bin, ist einfach sich irgendwas da ausspucken zu lassen, weil so, wie erkläre ich das jetzt? Muss ich meinen Gedanken formulieren. Ich fühle mich als Mensch nicht bedroht von der KI, weil das, was mich als Mensch wichtig macht, ist meine Menschlichkeit. Ja? Und das ist was, das wird mir die KI niemals nehmen können. Und jetzt bin ich auch wieder beim Storytelling. Gutes Storytelling funktioniert über ein Gespür für Menschen, über eine gewisse Empathie, über das Registrieren von Emotionen, über Zwischentöne. Und das wird mir die KI niemals abnehmen können. Und deswegen sage ich vorsichtig, also es bringt mir vielleicht auch einfach gar nichts. Und was ich nicht möchte, ist, dass mir zum Beispiel ungekennzeichnet irgendwelche Dinge von der KI vorgesetzt werden. Ich möchte auch nicht im Radio von KI-Stimmen bespaßt werden. Das möchte ich nicht, deswegen höre ich nicht Radio. da muss für mich auch was Menschliches rüberkommen. Also mir ist diese Menschlichkeit ganz wichtig. Und das, was ich ganz generell finde, dass wir ganz, ganz dringend den Pressekodex anpassen müssen. Das ist wirklich eine Forderung von mir. Ich will, dass das angepasst wird, weil uns das einfach sonst davon galoppiert.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, dass man, also auch schon längst überfällig sehe ich auch, dass man das endlich mal anpassen muss und endlich mal sich Gedanken machen muss als Branche insgesamt, wie man das eigentlich, wie man damit eigentlich umgehen will. Aber ich finde, so um langsam zum Schluss unseres Gesprächs zu kommen, fand, was du jetzt gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Das war auch, glaube ich, das, was ich in meiner einleitenden, in meinem einleitenden Wort vor der Frage so sagen wollte, ist, glaube ich, dass gerade im Lokaljournalismus und ich glaube auch generell im Journalismus, ehrlicherweise, nicht nur im Lokaljournalismus, die Zukunft von Journalismus ist die Beziehung zwischen Menschen. Davon bin ich sehr überzeugt, weil nur so kann man Vertrauen zurückgewinnen oder aufbauen und nicht mit künstlicher Intelligenz, so hilfreich sie in Prozessen und so sein kann. Absolut, ich bin da der Erste, der sagt, lass uns so viel wie geht ausprobieren. Aber es gibt dann Grenzen und ich glaube, gerade Lokaljournalismus lebt halt davon, dass Menschen sich wahrgenommen fühlen von anderen Menschen und ihre Lebensrealität abgebildet sehen. Auf welchen Kanälen das dann auch immer ist am Ende, das ändert sich gerade und da müssen wir natürlich immer mit der Zeit gehen und das anpassen und unser Storytelling überdenken. Aber das eine bleibt, glaube ich, das Lokal, das Ding, was wirklich nah an uns dran ist, das wird von Menschen getragen. Und ich glaube, das ist gerade für den Lokaljournalismus überlebenswichtig, was mich zur letzten Frage führt. Wie optimistisch bist du, wenn du auf die Zukunft von Lokaljournalismus schaust?
Also erstmal, ich schließe mich deinen Worten zu 100% an und man muss auch immer denken, ich bin ja auch Unternehmerin. Mhm. Menschen kaufen von Menschen und es funktioniert beim Journalismus ganz genau. So, und ich bin total optimistisch, wenn ich in die Zukunft schaue, gerade im Lokalen und vor allem beim Lokalradio. Da sage ich ganz gern, der hat wirklich die Chance auf eine Renaissance. Die Zeitungen sterben weg. Mhm. Was ist, welches Medium hat die Möglichkeit, kostenlos, barrierefrei Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn nicht das lokale Radio? Ich glaube, wenn sich vor allem die lokale Radios jetzt richtig gut aufstellen, wenn die sagen, hey, wir sind bereit, irgendwie Strukturen umzubauen, dann können die zu einem richtigen Bollwerk werden. Sie müssen sich nur trauen. Mhm. Was zu machen. Der Lokalzeitung, ja, die sehe ich eher tot. Zumindest im haptischen Zustand. Ja. Zeitungssterben generell nicht, aber Tageszeitungen sehe ich, da bin ich wenig optimistisch und auch Lokalfernsehen zum Beispiel bin ich, das hält sich einfach nicht die Waage. Hm. Also das stimmt, die Kosten-Nutzen-Relation wird niemals dabei stimmen. Deswegen große Chance fürs lokale Radio, weil da eigentlich nicht mehr so viel Konkurrenz ist. Also wenn es die gut anstellen, dann funktioniert's. Und ansonsten Journalismus und Lokalgeschichten zu erzählen, absolut glorreiche Zukunft. Wie wirst du es schaffen, dass irgendwas nichts mehr mit dir zu tun hat?
Ja.
Dort links, wo du bist, wo du atmest. Also
Gott, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wie willst du schaffen, dass das Lokale nichts mehr mit dir zu tun hat? Weil das funktioniert, glaube ich, nicht. Und wie wir das dann erzählen? Du hast ja gerade die Medienformate angesprochen, die wahrscheinlich über kurz oder lang verschwinden werden. Aber das ist ja auch die Chance für neue Formate. Vielleicht, ich habe den Podcast, wir machen ja auch gerade einen zum Beispiel angesprochen. Ich glaube zum Beispiel, dass darin noch sehr, sehr viel Potenzial für lokale Geschichten steckt, was wir noch gar nicht so richtig gehoben haben in der hiesigen Medienlandschaft und. Also ich glaube auch, gerade weil die Krisen um uns herum so groß sind, gerade weil das alles so erdrückend wirkt, das komme ich wieder so ein bisschen zurück zu dem, was ich vorhin irgendwie erklären wollte mit diesem, lass uns doch irgendwie ein bisschen mehr auf das fokussieren, was uns vereint vor Ort, als das immer diese trennenden Geschichten irgendwie zu erzählen, weil sie halt irgendwie gut klicken, wie man so sagt. Ich glaube, dass darin für Lokaljournalismus und Leute, die das mal gerne machen wollen und irgendwie eine Leidenschaft dafür haben, wie du ja zum Beispiel, dass da einfach eine große Chance drin steckt, weil das irgendwie das ist, was die Leute dann am Ende am meisten bewegt.
Und sehe ich auch so. Und Podcast hat bei mir auch ganz, ganz viel Potenzial.
Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich, liebe Katja, für deine Zeit und deinen Blick auf Lokaljournalismus im Jahr 2025. Ich glaube, es ist eine spannende Zeit für Lokaljournalisten gerade. Das glaube ich auch ganz
für
fest.
Für Journalistinnen generell.
Generell, aber ich glaube auch ganz speziell, weil das Lokale irgendwie eine Chance hat, gerade wieder eine Renaissance zu erleben. Und da blicken wir weiter drauf und wir werden darauf ja auch blicken mit dir zusammen bei den Lokalrundfunktagen, um da noch einen kleinen Werbeblock am Ende einzubauen.
Reklame.
Genau, Reklame, Werbung. Am 25. und 26. Juni sind die dieses Jahr, Mittwoch und Donnerstag. Achtung, liebe Stammgäste, nicht Dienstag und Mittwoch wie sonst. Dieses Jahr Mittwochs und Donnerstag, 25. und 26. Juni. Das Programm ist vor kurzem online gegangen. Das werde ich natürlich in die Shownotes packen. Da könnt ihr mal reinschauen. Und da werdet ihr ein Panel mit dem Titel Go Local, Earn Trust entdecken, was von Katja Ilnitzki moderiert wird. Und da werden wir sicherlich einiges von dem, was wir heute besprochen haben, dann auch nochmal mit den Gästen vertiefen. Darauf freuen wir uns schon mal sehr. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und dann sehen wir uns in Nürnberg.
Ich danke dir, Lukas, für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Die eine oder andere Frage hat mich ganz schön ins Grübeln gebracht.
Das ist ja nicht das Schlechteste manchmal.
Nein, das ist super. Und ich freue mich auch auf Nürnberg. Wir sehen uns da.
Super, vielen Dank. Und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich an dieser Stelle. Und den ein oder anderen von euch sieht man sicherlich auch in Nürnberg. Und ihr kennt's von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.